Ich habe die Ehre anzukündigen, Lars, für den Amateurfunk darf weiterhin selbstgebautes Gerät verwendet werden. Seit diesem Sommer wird aber, um es wirklich auszuführen, ein Sachkundenachweis benötigt. Selbst in der Einsteigerklasse. Pylon wird uns in diesem Talk einen Überblick geben. Was ist überhaupt Amateurfunk? Was fasziniert ihn daran? Was könnte uns daran faszinieren? Und schließlich ein Überblick über die Prüfung einer Einführung. Ein herzliches Willkommen für Pylon.
Danke. Ich bin Lars. Mein Rufzeichen ist Delta Charlie Philemon Whisky und ich bin Funkamateur. Und ich glaube, es war eine gute Entscheidung zu sagen, ich mache dieses Jahr diesen Vortrag hier auf der Bühne. Wir haben das letztes Jahr in der Chaoswellen-Ecke gemacht. Und da kam ständig das Hört und hat gesagt, mach die Fluchtwege frei. Ich werde euch jetzt etwas im Amateurfunk erzählen, warum ich Amateurfunk mache. Und, wie gerade schon angekündigt, die neue Prüfung, die es seit dem Sommer gibt. Ja, es gibt schon lange eine Prüfung für Amateurfunk, aber es gibt eine neue Art von Prüfung seit dem Sommer. Eine Einstiegsklasse. Zu mir ein bisschen. Das Rufzeichen hatte ich gerade schon gesagt, Delta Charlie 4 Lima Whisky. Oder DC4LW. Man merkt schon, internationales Buchstabieralphabet wieder verwendet. Das ist international auch einmalig, das Rufzeichen. Wenn ich damit funke, kann man mich auch zuordnen. Dann weiß man, ich bin das. Und so kann ich auch alle anderen Funkamateure zuordnen dadurch. Das müssen wir halt einfach mit angeben, damit man auch weiß, wer hat da gerade gesendet. Ich bin selbst seit Mitte der 1990er im CCC unterwegs. Meine erste Veranstaltung war das Chaos Communication Camp 1999. Vorher habe ich auch schon ein bisschen Datenschleuder gelesen und Chaos Radio gehört. So auf den ersten Veranstaltungen habe ich noch Wau kennengelernt, also Wau Holland, der war auch selbst Funkamateur, hatte auch ein Rufzeichen, Delta Bravo 4, Foxtrot Alpha. Und ich mache Amateurfunk seit 2006, vorher habe ich den CB-Funk gemacht, aber durch den CCC habe ich Amateurfunk kennengelernt. Und habe dann selbst dann gesagt, okay, ich mache die Prüfung dazu. Seitdem an biete ich, ein bisschen später, ich glaube 2012 habe ich den ersten Lehrgang angeboten in Berlin, Amateurfunklehrgänge an. Und ich habe in den letzten 12 Jahren jetzt ungefähr 300 Personen zu Funkamateuren ausgebildet. Aber warum mache ich das? Was fühle ich bei Amateurfunk? Ich muss euch sagen, ich finde, da ist eine gewisse Faszination dahinter. Die Faszination, wenn ich mit einer eigenen Antenne kommunizieren kann. Das heißt, eigene Antenne, eigenes Funkgerät. Ich kann damit die komplette Welt erreichen. Und ich habe eine minimale Ausrüstung dabei und keine Abhängigkeit zu irgendwelchen Providern. Ich muss da jetzt nicht irgendwelche Gebühren im Sinne von an irgendein Unternehmen zahlen, sondern ich kann zum Beispiel einen Akkupack nehmen, mein Funkgerät nehmen. Gut, heutzutage gibt es Funkgeräte, die haben Akkupack eingebaut. Kann mich in den Park setzen, Antenne in den Baum werfen und mehrere Stunden mit irgendwelchen Leuten rund um die Welt kommunizieren. Ist ein bisschen Zufall dabei, macht aber auch Spaß. Ich meine, wer kennt noch Chatroulette zum Beispiel, sowas in die Richtung. Ist aber auch ganz praktisch, wenn mal wieder der Strom ausfällt. In Berlin können wir davon ein Lied singen. Dann kann ich immer noch kommunizieren. Auch wenn es halt zum Beispiel nur so ein kleines Handfunkgerät ist. Geht ein paar Stunden, ich kann mit anderen Leuten reden. Wer das mal mit dem Akkupack und Park ausprobieren möchte, wir bieten das auch hier an. Jeden Tag 12.30 Uhr, hier vorne bei der Chaoswelle. Parks on the Air heißt das. Einfach hinkommen. Jacke mitbringen und dann wird drüben in den Park sich reingesetzt und mal eine Stunde, zwei gefunkt. Und es ist eigentlich ganz spannend, bis wohin man kommen kann, bis wohin man irgendwie andere Leute erreichen kann. Mit ein bisschen Draht und einem kleinen Funkgerät hinten dran. Diese Faszination Amateurfunk geht dann irgendwann so weit, dass man alles als Antenne sieht. Oh, pardon. Das ist das Fallrohr bei mir zu Hause und irgendwann habe ich festgestellt, ja, das kann man auch verwenden, um damit zu funken. Ich bin bis China gekommen. Kann also nicht so verkehrt sein. Aber wenn ich zu starke Leistung reinpumpe, hat mir mein Nachbar gesagt, dann flackert das Küchenradio. Hm. Da muss ich schon aufpassen. Das heißt, wie ich gerade schon sagte, was bedeutet dieser Amateurfunk für mich? Neben der Faszination ist natürlich diese Freiheit. Und die Freiheit kann ich erlangen, indem ich eine Prüfung ablege. Die Prüfung muss ich machen, ja, in diesem Fall wird die Person geprüft, damit sie keinen Unsinn baut. Ihr kennt das sonst, jedes andere Gerät, was ihr irgendwie kriegt, so hier ist auch so ein Funkgerät, ne? Das hat irgendwo eine CE-Kennung drauf, das heißt, das Gerät wird abgenommen. Und im Amateurfunk ist das genau andersrum, da wird die Person abgenommen. Ja, die kriegt eine Prüfung dann, damit sie keinen Unsinn macht, damit sie nicht irgendwie irgendwo rumfunkt, wo man nicht funken sollte. Und wenn ich diese Prüfung gemacht habe, kann ich dann wunderbar empfangen und senden. Das ist sogar noch hier im alten Gebäude, das ist ein Foto ein paar Jahre alt. Das war noch drüben, da hatten wir uns unsere Station aufgebaut. Da konnten wir auch noch von vor Ort tatsächlich Antennen aufbauen. Die alten Balkone hier waren irgendwie etwas besser an dem Gebäude. Naja. Ich kann empfangen und senden weltweit auf im Grunde genommen vereinheitlichen Frequenzbereichen. Und damit kann ich auch mit wenigen Watt heutzutage die ganze Welt erreichen. Wenige Watt heißt, ich kann mit 5 Watt weltweit funken. 5 Watt ist ungefähr so viel, wie ja, so ein Handy macht, ne? Und damit komme ich dann halt noch ein Stückchen weiter mit. Maximal hier in Deutschland darf ich 750 Watt verwenden. Das ist ein bisschen, ja, das brutzelt schon so. Muss man schon aufpassen, dass man nicht direkt neben der Antenne steht. Es gibt Länder, da darf man ein bisschen mehr funken oder mit mehr Leistung funken. Aber ich glaube, die haben noch Atomkraft. Also von daher. Das heißt, wenn ich eine Prüfung auch gemacht habe, was ich dadurch dann noch kriege, ist die Möglichkeit des Selbstbaus. Das ist ein Privileg, was wir haben als Funkamateure. Wenn ich Funkamateur bin, darf ich selbst Funkgeräte bauen. Ich darf selbst Antennen bauen, darf die benutzen, darf die betreiben, weil ich ja eine Prüfung abgelegt habe darüber, dass ich weiß, dass ich nicht auf irgendwohin funke oder auf Frequenzen funke, wo ich nicht funken darf. Muss man so ein bisschen das Verständnis dafür dann aufbauen. Ganz nebenbei, es gibt eine Bundesnetzagentur, die nimmt diese Prüfung ab. Und die Bundesnetzagentur sind ja die mit dem Peilwagen, die rausfahren. Gut, sieht man heute nicht mehr so viel, aber manche kennen das von früher noch. Heute ist das unter dem Dach verbaut bei denen. Aber die haben keine Lust auf Arbeit. Ja? Früher waren es Beamte, heute nicht mehr so wirklich. Aber trotzdem, die möchten nicht wegen Funkamateuren rausfahren und sagen, so, du hast ja jetzt irgendwie auf Frequenzen gefunkt, wo du nicht hin solltest. Deshalb nehmen die auch die Prüfung ab. Und du lernst vorher für die Prüfung, was du darfst und was du nicht darfst. Ich sagte Selbstbau, das heißt, ich darf Funkgeräte bauen, ich darf Antennen bauen. Was heute immer mehr kommt, ist, auch Software zu entwickeln oder auch Codecs zu entwickeln, also digitale Funkcodecs. Da geht heute auch mehr der Selbstbau mit hin im Amateurfunk. Gar nicht mehr die Hardware, ja, die kann man teilweise von der Stange kaufen, aber ich darf die Hardware auch verändern. Ich darf damit andere Sachen machen. Sonst darf ich die Geräte ja nur nehmen und anschließen. Eigentlich total toll für so hier CCC, die ganze Runde. Ich kenne das ja nicht anders. Sachen zu verändern und daran rumzuarbeiten. Hier auf dem Bild seht ihr noch links ein Funkgerät aus den 60ern. Mit Röhren noch drin. Darf man auch noch betreiben. Wird schön warm. Gibt eine schöne warme Stimme. Aber es ist eine Heidenarbeit, das Ding am Laufen zu halten. So, wie funktioniert das mit dem Amateurfunk? Jetzt habe ich ja gesagt, ja, weltweit gibt es halt die Möglichkeit, miteinander zu kommunizieren. Aber irgendwie muss man es ja hinkriegen, dass man eine Verbindung aufbauen kann. Vor allen Dingen ohne Provider. Ich wähle mich ja nicht irgendwo ein, um zu sagen, hey, ich möchte jetzt gerne mit jemand anderem sprechen. Ich kann eine Verbindung aufbauen, ja, hier habe ich mal so ein bisschen gebastelt. Das ist einfach nur ein Stückchen Kunststoff im Grunde genommen mit ein bisschen Lautsprecherkabel da dran. Damit kann man auch tatsächlich eine kleine Antenne bauen, die dann, mit der man weltweit funken kann. Das meine ich damit auch, das habe ich mal gemacht, bei mir aus dem Garten raus. Ich wohne in Berlin, Innenstadt, aus dem Garten raus. 25 Watt habe ich da mal verwendet. Und ich bin, ja, wie man sieht, im Grunde weltweit rumgekommen. Ich glaube, nur Südamerika habe ich nicht erreicht an dem Tag. Aber ansonsten, irgendwo bin ich da doch irgendwie recht weit rumgekommen. Ich habe mich total gefreut, dass ich sogar hier Antarktika gekriegt habe. Ja, das Schöne ist beim Funk, diese Wellen, die wir da ausfunken, machen an Grenzen nicht Halt. Da kommt niemand an und sagt so, stopp hier nicht durch. Sondern da ist auch wieder diese Freiheit dabei, dass ich funken kann und mich niemand aufhalten kann. Wie funktioniert das? Ist ein bisschen abgeschnitten unten, okay, passt schon. Wichtigste ist drauf. Wir haben beim Funken im Grunde genommen zwei verschiedene Arten von Wellen. Das eine nennt sich Bodenwelle, das ist ungefähr so wie Sichtverbindung, ne? Was die Lampe halt so aussendet, da kriege ich halt das Ganze hin. Das ist so die Sichtverbindung. geht ein bisschen weiter, ein paar Prozent sind es noch mehr, aber die Welle kommt auf die Frequenz doch an, da kommt man nicht allzu weit mit. Und da hat man irgendwann entdeckt, so, ja, es gibt noch eine Schicht, eine Ionosphäre, so bei 100 bis 400 Kilometern in etwa. Da sind geladene Teilchen und wenn ich da drauf elektromagnetische Wellen drauf strahle, werden die reflektiert. Und an der Erde werden die auch nochmal reflektiert. Und das ist der ganze Trick dahinter, wie man mit einer Funkwelle weltweit rumkommen kann, ohne dass man dazwischen irgendeine Technik stellen muss, die das nochmal verstärken muss, das Signal. Das kann niemand aufhalten. Es wird immer wieder versucht, aber es klappt nicht wirklich. Klar, das ist immer ein bisschen abhängig auch noch, ne, von Wetter, von der Jahreszeit auch, vom Sonnensturm. Lernt man mal alles, wenn man Funkamateur wird. Ich darf auch mit dem Weltall funken. Wir haben da oben ein paar Satelliten rumfliegen. Manchmal sieht man die auch so. Ich glaube, das eine Ding heißt ISS, ne? Da kann ich auch drüber funken. Die haben tatsächlich eine Station da drauf, die verstärkt das Signal und schickt es wieder auf die Erde zurück. Muss man nur ein bisschen nachführen mit so einer Handantenne. Ich habe da so eine Handantenne gerade in der Hand, wie man auf dem Bild sieht. Die steht auch hinten in der Chaoswellenecke, die könnt ihr euch mal angucken. Kann ich einfach hinterherführen und kann dann halt mit dem Funkgerät dran halt tatsächlich einen ganz großen Bereich erreichen. Ich kann da aber auch manchmal mit den Astronauten da oben drauf funken, das geht auch. Wer mal Bock hat, mit Astronauten zu funken, wird Funkamateur. So, warum funktioniert das Ganze jetzt? Wer schon mal vielleicht hinten in der Ecke war, bei der Chaoswelle und zugehört hatte, hat vielleicht so einen gewissen Kauderwelsch herausgehört. So ganz komische Sachen, irgendwie nicht wirklich was verstanden. Weil es gibt so eine gewisse Art von Protokoll auch im Amateurfunk. Wer Netzwerktechnik macht, kennt das auch. Netzwerktechnik hat auch so Protokolle, SYN-ACK und so weiter. Wir kennen es. Im Amateurfunk sieht das sehr ähnlich aus. Diese Art von Protokollen, die lernt man auch schon in der Einstiegsprüfung. Dafür muss man das schon mal hinkriegen und wissen, wie funktioniert das eigentlich, wie kann ich so eine Verbindung aufbauen, damit auch die andere Person weiß auf der anderen Seite, hey, da will überhaupt jemand eine Verbindung aufbauen. Es gibt auch etliche Abkürzungen da drin. Das kommt aus der Zeit, als früher viel gemorst wurde. Das ist heute nicht mehr ganz so viel. Machen immer noch welche, ist auch ein schönes Hobby. Muss man aber nicht mehr können. Aber so Morsen, 1850 kam das ungefähr raus, als die Telegrafenleitungen aufgebaut wurden. Und bevor man dann halt ganz viel irgendwie morst halt, ne, in die Taste halt reinhaut, gab es dann halt viele Abkürzungen, die entwickelt wurden. Und die haben sich bis heute halt fortgesetzt. Die nutzen wir immer noch im Amateurfunk. Das Ganze geht so ein bisschen zurück. Wir haben mal so eine Postkarte genommen von früher auch. Postkarte, Briefmarke heißt das Ding da. Weil es eine weltweite Zusammenarbeit gab. Die Briefmarke ist auch zu einer Funk... eine Funkkonferenz, eine weltweite Funkkonferenz, wo dann beschlossen wurde, welche Frequenz nehmen wir für was auch, für welchen Dienst. Ihr kennt es alle vom Radio, 87,5 MHz bis 108 MHz, das ist Radio, ist weltweit fast einheitlich, ja, es weiß, in den USA gibt es ein paar andere Frequenzen noch, geht nur bis 104 MHz zum Beispiel, Aber so der ganz große Rahmen ist weltweit einheitlich gemacht worden. Auch für Funkamateure wurden dann bestimmte Frequenzen vergeben. Die erste Konferenz dieser Art fand 1903 in Berlin statt. Da hat man sich dann schon mal darauf geeinigt, wo machen wir jetzt Seefunk hin, ne? Wo machen wir jetzt Radio hin. Und dann gab es 1912 das erste Mal auch Amateurfunk dabei. Da wurde dann gesagt, jo, Amateurfunk hat jetzt auch eine Chance. Die sollen mal ein bisschen rumexperimentieren und die kriegen die Frequenzen, die nicht sinnvoll sind für Radio. Wie man später herausgefunden hat, die Frequenzen kann man wunderbar verwenden, hat Amateurfunk nützlich gemacht im Grunde genommen. Und dann kam die Industrie und hat gesagt, so, ja, jetzt wollen wir auch die Frequenzen. Wurden dann wieder ein paar weniger. Das heißt aber auch, Amateurfunk ist nicht nur weltweit reguliert, sondern auch in Deutschland reguliert. Da gibt es die Bundesnetzagentur, die mit dem auch so einem Geier hinten drauf. Die schauen, dass das auch hier in Deutschland ordentlich auch mit umgesetzt wird. Das heißt, es gibt Regulations, sogenannte Radio Regulations, die kommen von der ITU, International Telecommunication Union. Die gibt es seit ungefähr 100 Jahren. Da ist auch Seefunk und Flugfunk mit geregelt, Amateurfunk unter anderem auch. Und was in Deutschland unter anderem auch geregelt ist und auch weltweit geregelt ist, Amateurfunk hat immer offene Sprache. Offene Sprache heißt, ich darf nicht verschlüsseln. Auf der anderen Seite sage ich, ich muss mir dann auch Gedanken machen, worüber ich rede. Und das ist immer ganz putzig im Amateurfunk, worüber geredet wird dann. Meistens Belangloses. Das heißt, wenig, ja, irgendwie Nachrichtenübermittlung oder sowas in der Art, weil da hatten früher dann so die hoheitlichen Postkutschenunternehmen noch am Anfang oder später Nachrichtenunternehmen, Post halt, hatten gesagt, so ja, die sollen jetzt nicht Nachrichten übermitteln, deshalb regulieren wir das Ganze, die dürfen nur Belangloses machen. Aber auf der anderen Seite, es macht immer noch Spaß, halt einfach sich darüber zu erhalten, was für eine Technik habe ich aufgebaut. Wie sieht so ein Kauderwelsch aus? Wenn ich mit jemandem eine Verbindung aufbauen möchte, sage ich CQ, CQ, CQ von Delta Charlie 4 Lima Whisky. Und dann antwortet eine Station zum Beispiel mit Delta Charlie 4 Lima Whisky. Hier ist Delta Alpha 0 Charlie Charlie Charlie. Du kommst bei mir mit 5-9 rein. Huch, ganz komisch. 5-9 ist nur eine Information darüber, wie gut das Signal angekommen ist. In diesem Fall war es ein sehr gutes Signal. Ich antworte Delta Alpha 0 Charlie 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 von Delta Charlie 4 Lima Whisky. Du bist bei mir mit 5-7, bisschen schlechter also. QTH ist Hamburg, so eine Abkürzung, die einfach nur heißt, wo ist mein Standort. DC4LW von DA0CCC, danke für den Kontakt. 73 von Delta Charlie 4 Lima Whisky. So sieht eine Verbindung aus. Man kann dann natürlich noch ein bisschen weiter quatschen. Wie ist das Wetter heute? Was habe ich an Technik aufgebaut? Oder was ich ganz häufig habe, wenn ich hier vom Kongress funke, boah, du hast aber ganz schön viel Atmosphäre im Hintergrund. Ja, da stehen auch gerade so ungefähr 12.000, 15.000 Leute. Und wir sind hier beim Chaos Communication Kongress. Echt? Ich wollte schon immer mal mit Leuten vom CCC sprechen. Total toll. Kommt gut an. Die meisten kennen das auch. Macht richtig Spaß dann. Ja, was ist Amateurfunk noch? Antrieb für Technologie. Ich sagte gerade schon mal ganz kurz, dass Amateurfunk auch die Wellen und Bänder nutzbar gemacht hatte. Das heißt, dass diese uninteressante Kurzwelle vor 100 Jahren, der Amateurfunk dann ja, herausgefunden hat, kann man wunderbar nutzen für die weltweite Ausbreitung der Wellen. Wir hatten das vorhin gesehen, wie das funktionierte. Wussten die ganzen Radiounternehmen früher gar nicht. Aber auch so diverse analoge oder auch digitale Modi wurden entwickelt. Die ganze DSL-Technik, die heutzutage verwendet wird, die Modi, die wurden von Funkamateuren mitentwickelt. Diese QAM-Modi, die man da drin kennt. Aber der Amateurfunk hat auch da irgendwann festgestellt, natürlich auch die Industrie, klar, ne, gegenseitig ein bisschen befruchtet, dass Frequenzen endlich sind. Frequenzen endlich heißt, wenn eine Frequenz blockiert ist, kann niemand anderes drauf senden. Hier sieht man so ein bisschen im Bild, da ist ein komplettes Frequenzband gestört. Da hat jemand mal einen Störer aufgebaut. Die Orga kam schon zu mir an und sagte, unser Orgafunk ist hier gestört, könnt ihr da mal was machen? Ich weiß nicht, was es war, vielleicht war es irgendein Netzteil. Irgendwas störte auf jeden Fall. Aber wenn eine Frequenz belegt ist, werden heutzutage Techniken angewandt, um mehr auch gleichzeitig funken zu können. Digitale Betriebsarten mit Timeslotting und so, das kommt alles dabei. Ich sagte schon mal, Selbstbau ist auch für den Amateurfunk dabei. Wichtigste ist dabei, beim Selbstbau zu lernen, keine Störungen zu verursachen. Und das lernt man halt in der Prüfung. Sprich, kommen wir zum Teil, wie kann ich selbst funken? Wie kann ich selbst Funkamateur werden? Oder Funkamateurin? Ich weiß nicht, da haben wir noch kein ordentliches Wort dafür. Muss ich auch noch was einfallen lassen. Wir haben seit dem Sommer eine Prüfung für Neulinge eingeführt im Amateurfunk. Ich war mit in dem Komitee mit dabei, was auch den neuen Fragenkatalog entwickelt hat. Über 4 Jahre haben wir daran gearbeitet, dass alle Fragen mal, die gab, nochmal aufgefrischt wurden. Ich sagte, Röhren hat man zum Beispiel noch mit drin, sind mal rausgefallen. Und dieser alte Fragenkatalog, der war von, ich glaube, 2003 in etwa. Ich habe aus einer anderen Präsentation eine Folie mit reingenommen. Das können wahrscheinlich nicht alle so gut erkennen. Es geht aber so ein bisschen darum, es ist eine Zeitlinie, wie Amateurfunk aufgebaut ist. Seit ungefähr 1900, was gab es früher? Morsen ging dann halt über die AM-Technik und FM-Technik. Ganz viele Abkürzungen müsst ihr alle nicht kennen. Und man sieht aber, es gab, was grün markiert ist dort, so ab ungefähr 2000, SDR, Software Defined Radio. Wer war beim Chaos Communication Camp 2015? Ne, welches war das? Ne, 15 muss das gewesen sein. 2015, da gab es so ein Badge dazu. Ja, das Radio Badge. Das war auch ein Software Defined Radio, was man da gekriegt hatte. Und ab ungefähr 2000 kam Software-Defined Radio raus und seitdem hat sich so ein bisschen Amateurfunk gewandelt und es gab halt neue Modi, neue Technik, mit denen man arbeiten konnte. Und alles, was so in der oberen Hälfte ist, war nicht in der neuen Prüfung oder war nicht in der Prüfung mit drin. Man hat im Grunde nur noch alten Krams gelernt. Und deshalb wurde die Prüfung einmal komplett angepasst, neu geschaffen und es wurde direkt noch eine sogenannte dritte Klasse eingeführt, also eine Klasse für Einsteiger, für Neulinge. Die ist beschränkt auf ganz wenige Frequenzen. Es dürfen nur 3 Frequenzbänder verwendet werden. Ja, sagt euch jetzt viel, 2-Meter-Band, 70-Zentimeter-Band, 144 MHz und 430 MHz ist das, was man mit diesen Walkie-Talkies so machen kann. Ich sag mal, hört sich blöd an, das Ding kann viel mehr. Aber letzten Endes ist halt so ein bisschen Sprechfunk mit einem Handfunkgerät. Ich kann aber auch ein bisschen größere Geräte anbauen oder nutzen. Ich kann auch größere Antennen nutzen. Ich kann auch damit irgendwie ja, Satellitenverbindungen machen. Das geht auch damit. Und es gibt noch ein Kurzwellenband, das sogenannte 10-Meter-Band. Das liegt bei 28, 29 MHz, also ungefähr in dem Bereich, wo auch CB-Funk ist. Das ist ein bisschen tiefer, 27 MHz. Mit diesem 10-Meter-Band ist auch weltweiter Funk möglich. Zumindest im Sommer, wenn Sonnenfleckenmaximum ist. Ne? Viele kleine Details, die lernt man aber. Und dafür wurde der Frühprüfungskatalog angepasst. Und es gibt 3 Bereiche, für die man eine Prüfung ablegen muss. Für auch die Einsteigerklasse. Der erste Bereich ist Technikfragen. In dem Prüfungskatalog gibt es 195 Fragen dazu, die relativ, ich sag mal, simpel sind, wenn man ein bisschen technischen Background hat, geht aber auch nicht über den Physikunterricht der 5. Klasse raus, möchte ich sagen. Vielleicht 6. Klasse. Dann gibt es die Betriebstechnik. Da lernt man diesen Kauderwelsch, den ich vorhin gezeigt hatte. Da sind nochmal 173 Fragen dazu im Prüfungskatalog. Und nochmal Vorschriften. Ne, da ist der ganze Kram mit drin, wo darf ich senden und so weiter. Sind nochmal 201 Fragen im Katalog, das heißt, ich habe insgesamt 569 Fragen und aus diesen 569 Fragen werden mir jeweils 25 Fragen gestellt in der Prüfung. Ich habe 45 Minuten Zeit, die zu beantworten. 19 davon müssen richtig sein. Ich habe mal aus Spaß mal so eine Prüfung gemacht, ich habe die auch bestanden noch, aber ich war in 10 Minuten durch. Wer Funkamateur ist, würde ich sagen, kann das heute auch immer noch bestehen. Wer neu lernt, braucht vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Was haben wir an Inhalten für die Prüfung? Jetzt ist die Folie, die ihr alle nicht lesen könnt, ne? Außer ihr habt ein Fernglas dabei. Ist nur für den Überblick. Es sind 14 Kapitel dabei, die über erste Schritte gehen. Was sind Rufzeichen, über Frequenzen, Wellenausbreitungen, Amateurfunkstationen. Tolle Sachen wie internationaler Funkbetrieb, wie funktioniert das international, Modulation, Wie ist die aufgebaut? Digitale Übertragungsverfahren und Abkürzungen. Ja, hatten wir vorhin da so ein paar Abkürzungen dabei. Über Antennen und Leitungen. Das ist das Thema, wo immer die ganzen Freifunker bei mir früher angefragt haben. Die wollten immer nur Antennen bauen. Da haben wir einzelne Workshops rausgemacht. Die wollten gar nicht Funkamateur werden. Die wollten nur Antennen bauen. Transceiver, wie die aufgebaut sind, aber gar nicht mal in die Tiefe rein, sondern eher, wie bediene ich so ein Funkgerät? Wofür sind die ganzen kleinen Knöpfchen hier drauf? Was macht das eigentlich? Ne? In diese Richtung geht das rein. Wie ein Transceiver aufgebaut ist, ist das für die höheren Klassen. Da lerne ich auch mehr, wie ich so ein Gerät bauen kann. Logbücher oder QSL-Karten. Man kann immer noch so schöne kleine Karten verschicken. Kann man auch drüben sehen bei uns bei der Chaoswelle. Schwannesversorgung, Bauteile, Schaltkreise, Gesetze und Vorschriften. Ich habe mal ein paar Beispiele mitgebracht. Aus der Prüfung raus. So. Beispiele für die Technik. Wie messe ich die Spannung an einer Batterie? Ich sage ja, Physik Klasse 5 oder 6 ist echt nicht schwierig. Was zeigt dieses Diagramm rechts? Antenne, Lautsprecher hinten dran und irgendwie ein paar Filter zwischendurch. Ja, müsste dann halt ein Empfänger sein. Oder für den Betrieb. Eine Landkarte mit einem Muster drauf. Sogenannter Maidenhead Locator. Okay, das sagt es vielleicht euch nichts jetzt, aber das lernt ihr. Damit kann man halt anstatt GPS-Koordinaten auch erkennen, in welcher Region eine Person ist. Oder diese QSL-Karten, wie fülle ich die aus? Was muss ich da alles reintragen? Ne? Sind so Sachen, die man dann halt auch lernt dabei. Vorschriften, geht es dann mehr um Zulassungsurkunde, wer steckt dahinter, welche Organisationen gibt es? Und auch Baurecht und Haftung gibt es auch solche Sachen da drin. Das ist leider etwas, muss man alles lernen, auch schon für die Neulingsprüfung. Aber ich sagte, es sind 14 Kapitel. Kann man sich ja hinsetzen, jeden Tag ein Kapitel lernen, hat man in 14 Tagen gelernt, das Ganze. Oder ich kann es an einem Wochenende machen. Wenn ich so einen Lehrgang mache, ja, könnte ich am Wochenende durchziehen. Sind ungefähr 16 Stunden. Oder ich mache es halt über 6 Wochen mit 2,5 Stunden. Einmal in der Woche. Alles schon gemacht. Ich habe schon einen Lehrgang gemacht, direkt nach dem letzten Kongress. Von Januar bis Mitte Februar dann. Hat funktioniert. Die Leute mussten nur ein bisschen warten, weil ab Sommer gab es erst die Prüfung. Aber gab wieder neue Funkamateure dadurch. Aber die meisten haben auch gesagt, so Technik war so einfach, ich mache direkt mit der nächsten Klasse weiter. Kann ich noch ein paar mehr Frequenzbänder mehr nutzen, mehr Leistung. Es gibt einen Online-Kurs auf 50ohm.de. Gleich nochmal die URL, blende ich nochmal kurz ein. Es gibt einen Videokurs dazu. Das heißt, man kann sich auch hinsetzen und jeden Tag ein Stückchen Video schauen und dann danach die Prüfung machen. Für Leute, die lieber lesen möchten, also wirklich so auf Papier, gibt es auch ein Buch inzwischen, alles möglich. Oder ich kann auch mal zu einem Lehrgang gehen. Und so ist auch die Frage, wo finde ich mehr zu Amateurfunk, den man im Grunde mitmacht. Schaut ruhig hier um die Ecke vorbei zur Chaoswelle. Ne? Direkt hier vorm Fenster sind wir. Wir beißen nicht, außer manchmal. Oder macht morgen 12.30 Uhr beim Funken aus dem Park mit. Oder besucht andere Treffen. Es gibt in Deutschland sehr, sehr viele Gruppen, die Amateurfunk machen. Es gibt auch sehr viele Hack- und Make-Spaces, die Amateurfunk machen. Irgendwo findet man eigentlich in jedem CCC, Chaos-Treff, Erfa-Kreis, findet man irgendwie Leute, die Amateurfunk machen. Fragt einfach nur mal rum. Es gibt auch immer wieder Gruppen, die anbieten, irgendwo auch rauszugehen, draußen zu funken. Oder wenn man Lehrgang besuchen möchte, gibt es ja auch, kann man mal einen Blick auf die sogenannte Lehrgangskarte werfen, die wird eingeblendet, wunderbar. Kann man suchen, Amateurfunk-Lehrgangskarte. Da wird gezeigt, wo es gerade Lehrgänge gibt, wo welche laufen gerade oder wo in Zukunft welche angeboten werden. Ihr sucht nach Lehrgängen für die sogenannte Klasse N. Ja. Und vielleicht werdet ihr da fündig, dass jemand einen anbietet oder ihr fragt einfach mal nach, wann kommt der nächste Lehrgang. Tatsächlich, wie gesagt, ich bin aus Berlin. Ich werde diesmal nicht direkt nach dem Kongress einen Lehrgang für Klasse N anbieten, weil eine andere Gruppe in Berlin einen anbietet. Ich biete aber einen Upgrade-Lehrgang von Klasse E auf Klasse A an, falls da jemand Interesse für hat. Nur mal ein bisschen Werbung nochmal hier. Falls schon Funkamateure hier da sind, die Klasse E schon haben, also ne, etwas größere Klasse und die möchten die ganz große Klasse haben, ab Januar biete ich dafür einen Lehrgang an. Wenn ihr mich erreichen wollt, könnt ihr mich auch dort im Fediverse erreichen oder halt auf der Webseite vom Deutschen Amateur Radio Club, drc.de oder 50 Ohm. Das ist dann so dieses Logo quasi, das ihr da seht. Da findet ihr die ganzen Unterlagen zum Lernen, nicht nur für die Klasse N, auch für die Klasse E und für die Klasse A. Danke.
Delta Charlie 4 Lima Whiskey.
Korrekt.
Ich bin beeindruckt. Man merkt, nein, ich habe vorhin gesprochen von Faszination. Nein, du brennst für das Thema. Klasse. Vielen, vielen Dank für den tollen Vortrag.
Gerne.
Ich gehe nicht davon aus, dass es keine Fragen gibt. Bitte Hände hoch.
Merci. Einer der Gründe, warum ich die Klasse N bisher noch nicht angefangen habe zu machen, ich habe mich angemeldet für einen Dingstar-Kurs bei der Volkshochschule irgendwo, wo VWs hergestellt werden, Wolfsburg, und dann wurde der aber abgesagt, egal. Ah. Ein anderer Grund ist, dass da relativ viel Mathe drin ist, also Kopfrechnen, aber ich habe Dyskalkulie. Wie läuft die Prüfung ab? Mhm. Weil wenn du mir einen Taschenrechner gibst, dann sage ich dir hier 250 Meter Draht, 18,5 Meter, wie viele Stücke kriege ich daraus. Aber ohne Taschenrechner brauche ich da entweder sehr viel Zeit oder mal halt einen Fehler.
Ja.
Wie läuft das in der Prüfung letzten Endes ab?
Also es sind tatsächlich momentan genau dieselben Fragen, die du auch im Prüfungskatalog findest. Ja, also auch exakt die gleichen, die du auf der Webseite findest, dort beantworten kannst. Manche sagen, ich lerne die auswendig. Vielleicht kommt es in Zukunft mal, dass auch ein bisschen andere Fragen gestellt werden. Kann kommen, aber momentan ist das nicht der Fall. Ganz ehrlich, Klasse N mache ich komplett ohne Taschenrechner. Klasse E auch noch.
Du hast keine Dyskalkulie.
So, das ist richtig. Du darfst einen Taschenrechner benutzen dabei. Taschenrechner ist erlaubt, du kriegst sogar eine Formelsammlung dazu. Ja, du musst im Grunde sogar nur gucken, wo ist die richtige Formel. Bei der Klasse N brauchst du auch keine einzige Formel umstellen, du musst nur einsetzen. Das ist fast schon trivial, das ist wirklich, wie gesagt, Physik, 5., 6. Klasse. Und 45 Minuten für 25 Fragen sind knapp 2 Minuten pro Frage.
Frage von meiner Seite. Vielen Dank für diesen tollen Vortrag. Ich wollte fragen, ob Leute auch das benutzen, um Daten zu übertragen.
Ja, also Datenübertragung ist möglich, also digitale Modi zu machen. Du kannst damit tatsächlich auch irgendwie Dateien übertragen, überhaupt kein Thema. Könnte sein, dass es vielleicht ein bisschen langsam ist. Wir sprechen da noch so aus der Phase 9600 Baud. Ne? Man kann fast schon noch mitlesen. Gibt aber auch Modi, wo du mehr mit heutzutage übertragen kannst. Da kommst du dann auf die Bandbreite an, die du benutzen darfst. 70 Zentimeter Bereich darfst du schon genügend Bandbreite machen. Es gibt Leute, die machen damit Videoübertragung im Amateurfunk. Und das digitale Videoübertragung sogar. So, jetzt rennt das Mikrofon dort rüber.
Also vielen, vielen Dank für den sehr schönen Vortrag. Was wirklich schade ist, dass sozusagen historisch bedingt dem Amateurfunk so der Maulkorb gegeben wurde, ist, es darf nur Belangloses gesprochen werden und es muss offen sein, wie du sagtest. Bei den digitalen Modi, wie wird denn jetzt ganz konkret sichergestellt oder wer prüft denn, ob da was verschlüsselt ist oder nicht? Also wenn ich eine Binärdatei übertrage, da wird sich jetzt keiner hinsetzen und schauen, ist das ein JPEG, kann ich das parsen oder ist das vielleicht irgendwie doch was Verschlüsseltes? Wie wird denn das gehandhabt? Weil dann ist es eigentlich erst spannend, oder? Wenn ich wirklich einen Kanal habe, mit dem ich mit jemandem reden kann, ohne dass ich nur über das Wetter rede.
Wo kein Kläger, da kein Richter.
Ja, ich hätte auch noch eine Frage. Schön, dass es so viele Möglichkeiten gibt, für den Prüfungsstoff zu lernen, aber wie kann ich mich denn prüfen lassen? Das wird ja wahrscheinlich nicht über den Führerschein der TÜV um die Ecke sein.
Nee, das ist richtig. Also auf 50ohm.de gibt es oben rechts in der Ecke auch so einen Button, da steht Prüfung. Da sind auch nochmal alle Informationen für dich auch nochmal zusammengefasst. Ja, ganz oben rechts in der Ecke Prüfung, so ein Button. Da steht auch, wo man die Prüfung machen kann. Die Prüfung darf in Deutschland nur die Bundesnetzagentur abnehmen. Die hat, ich glaube, 12 Standorte, wo sie eine Prüfung abnehmen kann. Ist dann meist natürlich auch unter der Woche. Muss auch ein bisschen was dafür zahlen. Kostet ein paar Euro. Nicht die Welt, aber ist vollkommen in Ordnung. Manchmal ist es auch so, an manchen Hochschulen gibt es die Möglichkeit, dass auch direkt an der Hochschule geprüft werden kann. Wenn ihr eine Hochschulgruppe habt und dort Amateurfunk lernen könnt, dann gibt es auch die Chance, dass ihr vor Ort geprüft werden könnt. Muss dann entsprechend abgefragt werden, aber ansonsten halt an den einzelnen Standorten. Berlin ist einer, Hamburg ist einer, München, Eschborn, fällt mir so gerade ein, Göttingen, das sind so ein paar Standorte davon, zum Beispiel Dortmund. Genau. So, jetzt haben wir das Mikrofon weiter hinten.
So, dann einmal aus dem Internet.
Ja.
Wäre Amateurfunk ein gutes Backup für die Apokalypse bzw. einen Krieg?
Ich habe auf meiner allerersten Folie was stehen, das in meinen Notizen, das habe ich nicht gesagt. Wir machen jetzt Apokalypse-Zombie-Training. Ja, ich denke schon, weil ich möchte nicht sagen unbedingt für einen Krieg, sondern es ist für Notfälle durchaus sinnvoll, was da zu haben. Ich meine, wir haben in den letzten Jahren immer wieder Fälle gehabt, wo Stromausfälle sind, wo Infrastruktur zusammengebrochen ist, ne, durch Regenfälle. Und ich denke, Amateurfunk kann durchaus helfen, dass ich zumindest mit dem Gerät noch ein bisschen Kontakt zur Außenwelt aufbauen kann.
Ja, bitte. Danke erstmal für den Vortrag. Wie bei jedem Hobby muss man ja auch irgendwie mit einer Einstiegshürde in Form von Budget rechnen. Wo liegt man da beim Amateurfunk?
Ach, das ist ganz unterschiedlich. Meinst du jetzt von der Technik oder von der Prüfung her? Also Prüfung ist ungefähr im Rahmen zwischen, ich glaube, die Einstiegsprüfung bei 50 Euro und die große Prüfung ungefähr bei 90 Euro. Du hast jährlich noch zu zahlen an die Bundesnetzagentur für die Frequenznutzung, ne, dass die Frequenz halt frei bleibt. Wenn Störungen sind, die auch durch andere verursacht werden, müsst ihr dafür auch nichts zahlen als Funkamateur. Das ist mal wieder so ein Entgegenkommen dabei. Und du zahlst noch Umweltverschmutzungsgebühren, weil, ne, wir verschmutzen auch durch Frequenzen die Umwelt. Da sind wir aber so pro Jahr bei 20, 25 Euro in etwa. Technik, ich sag mal, nach oben hin ist nichts offen. Ist alles offen, so rum. Ganz oft findest du auch Funkgeräte für ein kleines Geld, die noch gut sind. Ich war heute Morgen noch in Harburg auf einem Amateurfunkflohmarkt, da hätte ich ein gutes Funkgerät für 20 Euro kaufen können, mit dem ich sofort mit der Einstiegsklasse Betrieb hätte machen können. Ja.
Da. Bei dem Protokoll, was da gesagt wurde, oder exemplarisch, das war ja Deutsch. Aber wenn ich jetzt mit jemandem aus Japan oder Südamerika spreche, wie ist denn da eine gemeinsame Sprache möglich?
Also grundsätzlich Englisch, aber ich habe auch schon Leute erlebt, die haben nur über die Abkürzung miteinander kommuniziert, obwohl sie nicht irgendwie eine gemeinsame Sprache hatten. Funktioniert.
Danke.
Ja, vielen Dank für den schicken Vortrag. Du hast gesagt, du wohnst irgendwo mitten in Berlin.
Ja.
Heißt es, du hast da tatsächlich selber auch eine Antenne auf dem Dach? Und wenn ja, wie leicht oder schwer ist es, sich so eine Antenne aufs Dach zu packen? Gerade wenn man jetzt nicht Eigentümer von dem Haus ist, sondern vielleicht nur Mieter. Und was für ein Budget würde da anfallen?
Also ich habe selbst keine Antenne auf dem Dach drauf. Ich kann auch nur funken, indem ich zum Beispiel spontan mal was im Garten oder im Park aufbaue. Das heißt, mal für eine kurzfristige Zeit mal selbst was aufzubauen. Antenne aufs Dach bauen, klar, muss ein Eigentümer dann auch darüber dann okay geben. Manche haben besseren Draht zu denen, manche schlechteren Draht, kommt drauf an, wer halt dein Eigentümer ist. Budget, auch dort wieder kaum Grenzen gesetzt, ganz unterschiedlich. Kannst es mit einer einfachen kleinen Antenne an irgendwie einem Mast halt machen. Wenn du Pech hast, kommt der Blitzschutz noch dazu. Da gibt es halt einfach viele kleine Sachen, die du noch mal ein bisschen beachten musst. Ich glaube, da ist noch mal im Detail, müssen wir noch mal separat darüber reden dann. Das wird jetzt alles sprengen hier.
Ja, zwei Fragen. Also eine wurde prinzipiell schon gestellt. Ich habe mich tatsächlich vor etwas mehr als 10 Jahren schon mal irgendwie mit dem Thema Amateurfunk interesseweise beschäftigt und war dann irgendwie ziemlich desillusioniert, als es dann hieß, du darfst nicht verschlüsseln. Die Frage wurde jetzt schon gestellt, was ist, wenn ich es trotzdem mache, wenn ich es irgendwie nur deswegen machen will? Gibt es da irgendwie Bußgelder oder ich weiß auch nicht, oder sollte ich dann lieber irgendwie Data Radio über zu B-Funk machen? Und die zweite Frage zum Thema Regenrinne, geht das so einfach? Ich dachte, es gibt immer irgendwie eine bestimmte Welle und da muss dann die Antenne gewissen Querschnitt, Lambda irgendwie Länge haben, die zur Welle passt.
Also zur ersten Frage mit der Verschlüsselung. CB-Funk ist auch offen, da darfst du es eigentlich auch nicht. Und ansonsten musst du halt tatsächlich kommerzielle Dienste nutzen. Die zweite Frage mit der Antenne. Da kannst du auch eine Anpassung machen. Die ist technisch möglich. Das ist dann eher so Klasse E und Klasse A-Stoff, also die großen Klassen, dass du dann halt ein bisschen Anpassung bauen kannst und dadurch ja im Grunde alles irgendwie anmatchen kannst, was irgendwie ein Stück Draht ist und irgendwie leitend ist. Ich hatte Glück gehabt, Berliner Traufhöhe mit 23,5 Metern, auch eine tolle Zahl, ne? Passt halt sehr gut genau für bestimmte Frequenzbänder und dadurch, dass sie halt auch noch mittig ist und dann oben halt die Dachrinne noch als kapazitive Dachlast arbeitet, kann man dadurch dann halt schon ein bisschen bessere Effekte rauskriegen. Da sprengt alles jetzt.
Lieber Lars, wie gesagt, man merkt, du brennst. Vielen, vielen Dank. Ganz, ganz toller Vortrag. Tausend Dank.
Danke euch. Thank you.